Seelentanz. John Cranko und das Stuttgarter Ballettwunder. Folge 16.
Im folgenden Abschnitt der widerspenstigen Zähmung, wie alle vorherigen benannt nach dem Hauptwerk John Crankos in dieser Phase, geht es um die Jahre 1966 bis 69 und um Fake-Nonnen, Pleiten, Pech und Pannen, phönixhafte Chancen, die Geburt eines Traumpaars und den höchst riskanten Auftritt der Stuttgarter Kompanie in der Höhle des Löwen.
Die Zähmung. Evermore crossed and crossed, nothing but crossed. Taming, Act 4. Nur Widerspruch und immer wieder Widerspruch. Gebetskreis. Tübingen, 21. Februar 1966.
In der Hartmeierstraße auf der Wanne oberhalb der Altstadt von Tübingen spazierte Günther Schäufle mit seiner Promenadenmischung wegen des regnerischen kalten Wetters eher lustlos von Baum zu Baum. Als die zottelige Mickey Maus sich gerade wieder an einer Erle erleichterte, hielt ein roter Mercedes mit Stuttgarter Kennzeichen seitlich von ihm auf der anderen Straßenseite. Die Scheibe wurde heruntergekurbelt. »Entschuldigung, mein Herr, kennen Sie sich hier aus?« Am Steuer saß eine Nonne mit schwarz-weißem Habit. Zügig überquerte er den Asphalt und zog Mickey Maus recht ruppig hinter sich her. »Selbstverständlich, Schwester, ich wohne hier um die Ecke. Wie kann ich denn behilflich sein?«
»Wir suchen den Brahmsweg«, flötete die Ordensfrau. »Wir sind zu einem Gebetskreis eingeladen.«
Neben ihr auf dem Beifahrersitz und aus dem hinteren Teil des Wagens waren seltsame Geräusche zu hören, als ob alle Insassen an Schnupfen litten. »Ein Gebetskreis am Rosenmontag?« Der Hundebesitzer schien die Informationen nur stückweise verarbeiten zu können. »Naja, aber der Brahmsweg, der ist einfach zu finden. Sie fahren hier vorne geradeaus und nehmen die zweite Straße rechts ab.«
»Das war schon, Bruder. Vergelt's Gott.«
Die Fahrerin wollte gerade die Scheibe wieder hochdrehen, als sie von dem Spaziergänger unterbrochen wurde. »Entschuldigen Sie, es ist mir unangenehm.« Er zeigte vorsichtig mit seinem Zeigefinger auf die Wagentür. »Schwester, Ihre Tracht hängt auf die Straße.« Stille im Wagen. Eine lange, angestrengte Stille. Als die ebenfalls in schwarz-weiß gekleidete Nonne auf dem Beifahrersitz zu glucksen begann, war es um den offenbar mühsam aufrecht gehaltenen Anstand geschehen. Während die Insassinnen herausplatzten, schob der neugierige Herr seinen Kopf durch das immer noch geöffnete Seitenfenster und traute seinen Augen nicht. Hinter den gröhlenden Schwestern, die vorne saßen, wurde es noch verwegener. Auf der Rückbank saß ein paillettenbesetzter Marilyn Monroe-Verschnitt und neben ihr ein schwarzer, lasziver Vamp. Vor Lachen waren die Köpfe der Schwestern gegeneinander gelehnt. Die Fahrerin raffte sich mühsam und mit erstaunlich dunkler Stimme zu einem »Danke, Bruder« auf und brauste davon. Mickey Maus bellte dem Mercedes wütend hinterher, während sein Herrchen nach Luft schnappte. Er war sich sicher, nicht mit vier Nonnen gesprochen zu haben, aber zum Teufel, mit wem dann? Als die Insassinnen des Mercedes in den Flur des Einfamilienhauses im Brahmsweg traten, hörte man aus dem großen Wohnzimmer, in dem die drei Dutzend Karnevalsgäste sich versammelt hatten, den Refrain des aktuellen Schlagers von Ernst Neger. »Ja, da geht's humba umba umba tätere, tätere, tätere.« »Kommt rein, Leute«, brüllte der als Raumfahrer verkleidete Gastgeber ihnen zu. »Die Party geht gerade richtig los. Bedient euch. Salate auf dem Tisch, Getränke darunter.« Joanna Cranko und sein neuer Partner Diora Ottenbach, Edgidia Matzen und Ricarda Cragen bahnten sich ihren Weg durch den mit 1000 silbernen Alustreifen dekorierten Gang zum Epizentrum der Feier. Das bombastische Hallo, das bei dem Eintreffen der vier Damen aus allen Teilen des Wohnzimmers erschallte, degradierte Ernst Negers Ohrwurm zu einer belanglosen Hintergrundmusik. »Hallo, Schwester John«, rief die Gastgeberin mit sich überschlagender Stimme. Sie steckte in einem aseptischen Technikerinnen-Hosenanzug à la James-Bond-Bösewicht. »Schwester Joanna, so viel Zeit muss sein«, verteidigte Richard Cragen seinen Chef. Und dann teilten die drei mit unterschiedlichen Formulierungen den bereits anwesenden Gästen mit, was sich gerade wenige hundert Meter von ihr zugetragen hatte. Von hinten näherte sich einer der Gäste und schlang seine Arme um Crankos hochgeschlossenen Hals.
Mensch, Salvatore. Cranko war außer sich vor Freude. Wie geht's dir denn?
Ach, alles gut, John. Ich habe mich wieder auf meine Ursprünge konzentriert und mache Pantomime, meistens im Zimmertheater. Ich soll jetzt den ganzen Laden schmeißen. Tübingen, eine echte Experimentalbühne. Du musst unbedingt mal kommen. Und bei dir?
Salvatore, wie schön, dich zu sehen, begann Cranko und umarmte den Gnomen aus seinem Pagodenprinz, den Vater von Dorothee, den wunderbaren, ernsthaften Sarden.
Bei uns in Stuttgart? Alles okay. Wir haben einen zauberhaften Onegin auf die Bühne gebracht, aber leider, leider. Die Freude wich kurz aus Crankos Miene. Hat Ray sich so stark verletzt, dass er wahrscheinlich gar nicht mehr tanzen kann. Es ist so traurig.
Schon gehört. Tut mir sehr leid. Der war eine Klasse für sich.
Übrigens, sag mal, John, hast du Durst? Du hast ja noch gar kein Getränk.
Ich hol's mir selbst. Danke. Ach, Salvatore, darf ich dir Diora vorstellen, meine Mitschwester?
Er winkte der Angesprochenen zu, die sich aus ihrer Unterhaltung mit der Gastgeberin löste.
Cranko lächelte. Er war über beide Ohren verliebt.
Eigentlich zum ersten Mal seit seiner Amtsübernahme in Stuttgart war er nicht allein zu einer großen Party gekommen, sondern in Begleitung seines neuen Liebhabers Dirk Ottenbach. Kein LKW-Fahrer in ledernen Hosen, kein barfüßiger, dope rauchender Lebenskünstler aus Barbados, kein Musiker aus Griechenland, kein Tänzer, kein Maler, kein Bildhauer. Dirk, Ende 20, war angehender Manager, trug eine geschmackvolle, teure Brille und einen Anzug, unter dem stets ein grüner Polunder hervorlugte. Schon einen Monat alt war die Beziehung zwischen dem polyglotten Ballettchef und seinem bisweilen steifen, schwäbelnden, viel jüngeren Partner. Jedermann bemerkte, dass es sich um etwas Besonderes handeln musste. Dirk war groß und schlank, hatte Witz, schämte sich nicht für seine Karriere in der Wirtschaft und hatte schon ein paar Mal an Proben teilgenommen oder bei Aufführungen neben Cranko in der Loge gesessen. Ricky, Egon, Marcia, Birgit und all die anderen mochten diesen jungen Deutschen. Er besaß die notwendige Bildung und Intelligenz, um für Cranko auch längerfristig interessant zu sein. Der Ballettchef verbrachte jede freie Minute mit seinem Liebhaber fast immer übrigens allein. Und dass sie heute zusammen mit den anderen ausgingen, war die große Ausnahme. Schwester Johanna betrachtete Schwester Diora mit liebevollem Blick, gab ihr einen flüchtigen Kuss auf den kleinen, frei zugänglichen und nicht vom Schleier zugedeckten Teil der Wange, nahm sich aus der Kiste unter dem Buffet eine ganze Flasche Rotwein, entkorkte sie, trank in vollen Zügen und stürzte sich ins Getümmel. Weißwein, Rotwein, Bier und Jägermeister flossen in Strömen. Egon Madsen hatte als laszive Marilyn einen seiner ersten sagenumwobenen Auftritte als Partylöwe und die Karnevalsparty 1966 in Tübingen wurde zu einem rauschenden Fest. Am nächsten Morgen wusste niemand mehr, wie Cranko es geschafft hatte, den Wagen unfallfrei zurück nach Stuttgart zu fahren, aber offensichtlich hatte es funktioniert.
Fusion und Spaltung. Stuttgart, 13. Mai 1966.
Ray Barra war die Treppe hochgehumpelt und stand jetzt vor der Tür zum Ballettsaal. Er atmete schwer, was weniger an der körperlichen Anstrengung lag, als vielmehr an der selbstgesteckten Aufgabe, die vor ihm lag. Er fasste sich ein Herz und trat ein. Während er sich an der Wand entlang auf die andere Seite des Raumes zubewegte, dorthin, wo John Cranko vor der Spiegelwand auf seinem Bassstuhl hockte, zog Ray immer mehr Blicke auf sich. Die meisten Tänzerinnen und Tänzer bemühten sich um möglichst viel Freundlichkeit in ihren Gesten, doch nicht selten gerieten ihre Versuche, Ray anzulächeln, zu einer Grimasse. Viele hatten den ehemaligen Primärdanceur seit seinem Schicksalsschlag noch gar nicht zu Gesicht bekommen. Am liebsten hätte Ray Barra auf dem Absatz kehrt gemacht und den Saal schnellstmöglich wieder verlassen. Seit seiner Entlassung aus dem Bonner Krankenhaus war ihm jede Woche schmerzhafter bewusst geworden, wie dramatisch sich sein Leben am 3. Januar verändert hatte. Wellen von Verzweiflung waren über ihn hinweggerollt wie die eiskalte Brandung am Strand von San Francisco. Er fror am gesamten Körper bis in die letzten Winkel seines Herzens, unfähig zu sprechen und oft starr vor Angst. Tagelang saß er nur da auf Parkbänken zu Hause am Fenster, bis er auf einen Schlag begonnen hatte zu flennen und gar nicht mehr aufhören konnte. Was sollte denn jetzt aus ihm werden? Er fühlte sich so unendlich nutzlos. bis sein Telefon vor einigen Tagen geschellt hatte. Was der Anrufer aus London ihm angeboten hatte, das war ein Weckruf gewesen. Zum ersten Mal seit Wochen hatte er zwar nicht schlafen, aber immerhin aufhören können, wie ein Schlosshund zu heulen. Mittlerweile hatte Cranko ihn entdeckt und zu sich gewunken. Er ließ sich von seinem erhöhten Stuhl auf den Boden gleiten, ging auf Ray zu und umarmte ihn kurz und kräftig. »Ray, wie schön, wie geht's dir?« »Nicht gut«, stöhnte dieser. »Ich versuche, einen Tag nach dem anderen zu meistern, aber so geht es nicht mehr weiter. Ich muss an meine Zukunft denken, deshalb bin ich heute hier.« »An was denkst du?«, fragte Marcia. »Ballett ist mein Leben«, begann Ray. »Wenn ich schon nicht mehr selbst tanzen kann, dann muss ich wenigstens ein Lehrer sein.« Er schaute Cranko jetzt direkt an. »Ich stelle dir jetzt noch einmal die gleiche Frage wie bei unserem letzten Treffen, John. Bist du bereit, mich zu deinem Ballettmeister zu machen?« Cranko ging nun in die Hocke. Die Distanz empfand er als unangebracht. »Wir haben das doch schon besprochen. Wie kann ich dich denn zum Ballettmeister machen? Den Job hat Anne und sie macht ihn ziemlich gut.« Ray war damit beschäftigt, gegen die Tränen anzukämpfen, was ihm zunächst auch gelang. »John, das ist das Einzige, was mich hier in Stuttgart interessiert. Du könntest doch erstmal ihr Assistent werden, Ray. Du könntest die Auslandsgastspiele einstudieren. Du könntest selbst auch choreografieren. Ich biete dir alle Optionen an, wirklich. Nur nicht das, was ich will. Also, Kenneth McMillan hat mich angerufen. Wenn er nach Berlin geht, möchte er mich als Ballettmeister.« »Du willst mich verlassen?« Cranko starrte Barra an. »Nein, will ich nicht. Ich will in Stuttgart bleiben. Aber wenn du nichts Adäquates für mich hast, bin ich dazu gezwungen, John.« Entsetzt redeten Marcia Hyde und John auf Ray Barra ein. Es war das Schlimmste, was passieren konnte, wenn ein Mitglied des engsten Zirkels sich trennte, wenn ein Sohn oder Bruder wie Ray die Familie verließ. Es war noch nie passiert. Für Cranko war es Verrat. »Ausgerechnet du«, sagte Marcia. »Wir waren doch Teil dieses Traums.« »Damals, Marcia, ja. Aber seit Bonn ist dieser Traum für mich ausgeträumt. Ich muss jetzt versuchen, trotzdem etwas aus meinem Leben zu machen.« »Kannst du doch, Ray, hier bei uns«, sagte John. »Ich kann dich doch nicht gehen lassen, nicht dich.« »Wir drehen uns im Kreis«, sagte Ray mit leiser, fester Stimme. »John, du musst dich jetzt entscheiden. Willst du für Anne Williams eine andere Beschäftigung suchen und mich zum Ballettmeister machen?« Cranko senkte den Blick und schüttelte den Kopf. »Das kann ich nicht, Ray.« Barra stand langsam auf. Marcia schaute ihn mit einer Mischung aus Verzweiflung und Wut an, während er fortfuhr. »Dann muss ich jetzt wohl gehen.« Er wandte sich von den beiden ab und lief langsam durch den leeren Ballettsaal zum Ausgang. Während die prima Ballerina leise zu weinen begann, richtete Cranko sich auf und ging ein paar Schritte hinter dem sich entfernenden Ray hinterher. Crankos Gesicht war starr, während er seinem früheren ersten Tänzer einen Satz hinterherrief. »Du enttäuscht mich, Ray!« Nach einer kurzen Zäsur rief er ein wenig lauter: »Du lässt mich im Stich!« »Du lässt mich im Stich!« Immer lauter, immer die gleichen Sätze, bis Cranko tobte und auf den Boden stampfte. Erst als Ray Barra im Erdgeschoss angelangt war und die schwere Eingangspforte aufzog, wurden die wutentbrannten Schmähungen und Tiraden aus dem ersten Stockwerk übertönt vom Verkehrslärm auf der Durchgangsstraße vor dem Opernhaus.
Wiener Schnipsel. Wien, 14. Juni 1966.
Als das Stimmen der Instrumente und die Fingerübungen der Musiker abklangen, verlagerte sich die Geräuschkulisse vom Orchestergraben auf den Zuschauerraum. Räuspern, Husten, Klicken von Handtaschen, Flusen entfernen auf Anzugsjacken, halblaute Gesprächsfetzen, das vielstimmige Grundflüstern und das im Verhältnis zu anderen Opernhäusern besonders intensive Rascheln und Trippeln von Füßen und Beinen. Neben den gut 1700 Sitz hatte die Wiener Staatsoper zusätzlich 567 günstige Stehplätze, die sich einer legendären Stammkundschaft erfreuten, deren Missfallens- wie Beifallsbekundungen unmissverständlich auszufallen pflegten. Als ein Mann in paillettenbestickter Weste auf die Bühne trat, verstummte das Publikum.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ladies and Gentlemen. Der Mann hatte einen britischen Akzent, seine Nase schien in den Zuschauerraum zu ragen. Sie wollen keine lange Erläuterung, warum ein Stück so inszeniert wird und nicht anders. Sie wollen unvoreingenommen sein und danach entscheiden, ob sie klatschen oder nicht. Der Mann räusperte sich und strahlte gewinnend ins Publikum. Dass jemand wie ich also heute hier steht und vorher zu Ihnen spricht, ist also eine Zumutung. Mein Name ist John Krenko. Ich bin als Choreograf verantwortlich für das, was Sie gleich erwartet, beziehungsweise nicht erwartet. Ich mache es kurz. Zuerst war es Pech, dann riesengroßes Pech und schließlich eine Katastrophe. So ziemlich alles, was in Ihrem Programmheft steht, ist grober Unfug. Sollten Sie Lust verspüren, es als Makulatur zu betrachten, tun Sie sich keinen Zwang an. Lustvoll zerriss Krenko das Heftchen in immer kleinere Schnipsel und warf sie in hohem Bogen von sich. Im Publikum ging ein ungläubiges Raunen durch die Reihen. Doch tatsächlich? Zunächst ein paar Zuschauer und dann immer mehr taten es Krenko nach und warfen die Schnipsel mit übermütigem Vergnügen in die Luft. Sogar aus vielen Logen regnete es Papierfetzen. »Machen wir es kurz«, fuhr er fort. Ray Burrow, mein erster Tänzer, hat sich während eines Gastspiels so stark verletzt, dass er mit dem Tanzen ganz aufhören musste. Das war ein riesiger Schicksalsschlag für uns alle. Also habe ich in aller Eile einen würdigen Nachfolger aus meinem Ballett trainiert, um Ihnen heute Abend, wie angekündigt, Romeo und Julia präsentieren zu können. Aber dann ist auch Richard Cragen krank geworden. Glauben Sie mir, ich habe getobt wie ein HB-Männchen. Lachsalven aus dem Zuschauerraum ermunterten ihn, weiterzureden. Und siehe da, ich kann Attilo Labis aus Paris überzeugen, in letzter Sekunde einzuspringen. Alle Probleme gelöst? Nein, nein, nein. Vor seiner Abreise nach Wien verletzt sich auch der Star der Pariser Oper. Das war vorgestern. Wir beginnen also zunächst mit den Proben für Giselle, doch ein Tag ist natürlich viel zu wenig. Dann versuchen wir es mit Las Hermanas, doch es gibt keine Besetzung für die männliche Hauptrolle. Wien bleibt also ohne Handlungsballett. Das durfte nicht geschehen, aber es ist passiert. Er streckte seine Arme entschuldigend gen Himmel. Wir mussten gewaltig abspecken und werden Ihnen während der kommenden drei Abende folgende Ballette präsentieren. La Valse, L'Estro Armonico, Jeu de Cartes, Konzert für Flöte und Harfe, Opus 1 und Das Lied von der Erde. Vereinzelt gab es Applaus, der von Krenko jedoch schnell wieder gestoppt wurde. Bitte noch nicht klatschen. Es fehlt noch eine letzte Begebenheit, meine Damen und Herren. Wenn's mal läuft, dann läuft's. Für das Lied der Erde haben wir Donald McLeary vom Londoner Royal Ballet, das in Griechenland auf Tournee ist, gesucht und gesucht und gesucht bis gestern Abend. Er ist gerade eingetroffen und hatte keine Gelegenheit, auch nur 10 Minuten zu proben. Heute Abend, meine Damen und Herren, appelliere ich an Ihr Verständnis. Ich hoffe, dass Sie mir und meiner Kompanie verzeihen. Seien Sie gnädig mit uns. Immerhin, und er fing an zu lächeln, immerhin bleibt Ihnen die eigentliche Katastrophe heute Abend erspart, dass ich den Romeo tanze. Während das Publikum zu einem energischen Beifallsturm anhob, nicht wenige standen dabei auf, verschwand Krenko mit einer Verbeugung hinter dem Vorhang. Danach nahm das Publikum in der ehrwürdigen Wiener Staatsoper jede der Aufführungen mit großem Wohlwollen auf und das Gastspiel der Stuttgarter Kompanie wurde, beinahe wider Erwarten, zu einem großen Erfolg. Dass ausgerechnet das Wiener Gastspiel im Sommer 1966 zu einem Wendepunkt für die Zukunft des Stuttgarter Balletts werden sollte, lag einzig und allein an einem aufmerksamen Zuschauer von eher kleinerer Statur in einer der Logen. Nach Krenkos Eingangsrede sollte er allen drei Aufführungen beiwohnen und mit Hilfe einer selbst für die Sitznachbarn kaum sichtbaren Minitaschenlampe eifrig Notizen in einen schmalen, ledergebundenen Notizblock machen. Seine wachen Knopfaugen huschten zwischen der Bühne und seinen Notizzetteln hin und her. Besonders viele Seiten bekritzelte er bei Jeu de Cartes und Opus 1. Nach der letzten Aufführung am 17. Juni steckte er den Block in die Innentasche seines Jacketts, trank mit einem Wiener Kritiker noch ein Glas Champagner, ließ sich ins Grand Hotel Vienna fahren und diktierte einem der Rezeptionisten ein kurzes Telegramm auf Englisch. Krenko hat Seele,
geistreich, witzig, sehr, sehr vielversprechend. Notiert, gab der Portier eilfertig zurück. Ihr Name bitte? Martin Feinstein. Sehr wohl. Und der Adressat, mein Herr? Sol Hurok Concerts, 730 Fifth Avenue, New York.